ihr Mäuse. Ey, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil Johnny ist nämlich krank. Also erst war er krank und jetzt ohne Witz, er hat sich einen Arsch eingeklemmt. Er hat sich einen Arschnerv eingeklemmt und war dann bei irgendwelchen Ärzten. Und hat sich das da bestätigen lassen. Und jetzt ist er schön mal eine Woche weggefahren zur Erholung. Und dafür habe ich aber jetzt einen wunderschönen Gast mitgebracht. Nämlich mein Axel.
Hallo. Wunderschön, das ist schön.
Schön, dass du hier bist, Axel. Wir wollen heute nämlich ein bisschen über Journalismus sprechen, weil Axel ist nicht nur mein Nachbar. Ihr merkt schon, ich stelle euch einfach das ganze Haus vor. Wir sind jetzt von unten nach oben, wir arbeiten uns langsam durch. Sondern auch sehr, sehr erfolgreicher Journalist hier in Erfurt und Thüringen. Er arbeitet nämlich beim MDR. Axel, erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, erfolgreich ist immer so ein bisschen relativ, gell? Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich arbeite tatsächlich beim Mitteldeutschen Rundfunk und das schon fast 25 Jahre, um ganz genau zu sein. Und derzeit...
Als ich zwei war, hast du angefangen.
André. Ja, ich habe sehr früh angefangen, mit 5. Nein, war ein Spaß. Weil ich habe ja vorher auch noch was Vernünftiges gelernt, nämlich Lehrer studiert, aber soweit ist es nie gekommen.
Ne, ehrlich jetzt?
Ja.
Das hast du mir noch nie erzählt,
natürlich
Axel.
Natürlich nicht. Schon alleine, weil unser Tisch, du weißt es, im Haus ja Lehrer dominiert ist.
Ja, das stimmt.
Da muss ich immer so ein bisschen mit Freddy mithalten und verschweige sozusagen meine dunkle Herkunft. Ja, und... Nee, und so weit ist es nie gekommen und jetzt leite ich gerade die Redaktion Recherche Hintergrund hier im Landesfunkhaus Thüringen oben an der Messe.
Was macht ihr denn da?
Recherchieren.
Ja, das dachte ich mir, aber zu welchen Themen denn?
Also wir sind gut aufgestellt, muss man sagen. Das ist jetzt Eigenwerbung natürlich, weil die Redaktion einmalig ist im Mitteldeutschen Rundfunk, weil es so eine tatsächliche Recherche-Unit nicht gibt. Und auch in vielen anderen Häusern nicht gibt. Das heißt, wir haben Zeit ungebunden. Wir müssen nicht jeden Abend abliefern und nicht jeden Nachmittag abliefern und nicht sofort abliefern, sondern wir haben tatsächlich Zeit, ja, uns für Geschichten Zeit zu nehmen, was ganz wichtig ist, was ganz intensiv wichtig ist und immer wichtiger wird, was aber leider nicht alle erkennen, weil es Geld kostet. Und was machen wir? Wir sind, wie gesagt, gut aufgestellt. Wir haben eine Kollegin, die sich um die Bildung kümmert, die du übrigens auch kennst. Wir haben jemanden, der sich um Wirtschaft kümmert, der sich um Cybercrime kümmert. Wir haben jemanden, der sich um die AfD, ausschließlich um die AfD kümmert. Ja, und ich mache Rechtsextremismus, innere Sicherheit und Mafia.
Nette Themenverteilung.
Ja, nur das Schlechte sozusagen.
Das Schlechte, wollte ich gerade sagen. Wird man dann irgendwann depressiv, wenn man sich einfach nur mit irgendwelchen Defiziten beschäftigt?
Ja, ich habe da heute, als ich hierher gefahren bin, echt überlegt, das ist hart. Bisher war das auch immer irgendwo cool, weil man gesagt hat, okay, wir übernehmen ja die Vertreterfunktion, also wir nehmen den Leuten ab, sich damit zu beschäftigen, transportieren dann eben sozusagen das Üble dieser Welt leicht gefiltert, nicht ganz so hart, wie wir es erleben, aber die Zeiten werden rauer. Also das macht mittlerweile oft keinen Spaß mehr.
Das glaube ich dir, weil wenn ich eine Kritik habe an den Medien, dann ist es immer, dass die Medien aus Kritik bestehen. Also viele Leute in meiner Umgebung haben ja gar keinen Bock mehr, sich mit Nachrichten auseinanderzusetzen, weil sie denken, es geht halt einfach die Welt unter jedes Mal, wenn sie, keine Ahnung, die New York Times auf dem iPhone öffnen oder NTV oder Spiegel oder was weiß ich.
Ja.
Also wenn du eine Push-Nachricht bekommst, dann weißt du, es ist nichts Gutes.
Ja, und ich erwische mich auch jetzt und gerade nach der Wahl, um es mal wieder in die Politik zu lenken, immer wieder, dass ich auch echt keine Lust mehr habe, früh in die Nachrichten zu gucken.
Ja, es ist wirklich so, also, oder?
Ohne Quatsch. Und auch gerade die Bilder, die oder die Narrative, die da bedient werden, das macht echt keinen Spaß mehr zum Teil, ja. Und klar, beruflich muss ich es machen, beruflich mache ich es natürlich auch, aber da bin ich voll bei dir. Also dieses Schlimme, dieses Negative, dieses, ja, eigentlich über alles rumgenöle, das hat arg zugenommen und das ist aber, glaube ich, so ein Auswurf von den alternativen Medien, ja, wie es ja gerne so schön heißt.
Die alternativen.
Also diesen ganzen Trash und diesen ganzen Hass und diese ganze Widerlichkeiten quasi bis in die Redaktionsstuben spulen und spielen. Und wir sehen es ja auch, die Bundespolitik übernimmt ja dann auch Narrative, die von der AfD zum Beispiel geprägt werden. Ja, jetzt haben wir auf einmal wieder Grenzkontrollen, wo wir uns jahrelang gefreut haben, dass wir eben nicht mehr an der Grenze halten. Und jetzt ist genau wieder das eingetreten. Ja, also da sind wir wieder bei der AfD. die muss gar nicht in die Regierungsverantwortung, die treibt alle vor sich her. Und das irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr.
Ja, würde ich auch so sagen, weil ich glaube, also aus meiner Sicht haben ja die Medien auch so ein bisschen ein Stück weit Verantwortung, ne? Und Journalismus insbesondere, weil das ist so ein bisschen, die erzeugen ja schon auch mit ihrer Sicht und mit ihrer Kritik an der Welt, die ja durchaus berechtigt ist, auch so einen gewissen Weltschmerz bei den Menschen. Und ich glaube, der ist manchmal wirklich sehr schwer auszuhalten. So in meiner Umgebung ist es wirklich, wirklich richtig krass, weil zum Teil sich wirklich auch dadurch Zukunftsfragen ergeben, die man für sich selber ja gar nicht beantworten kann. Ne? Thema Kinderkriegen, Thema Rente, das ist ja für uns alles ganz ganz offen. Und da natürlich in so eine Unsicherheit reinzusteuern und von der Umgebung die ganze Zeit nur gesagt zu bekommen, wie schlecht alles ist und wie doof alles läuft, ist natürlich umso härter. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, Journalismus hat schon auch eine krasse Verantwortung in der Welt. Und ihr ja auch in dem Sinne. Ihr berichtet ja quasi über diese ganzen Dinge. Thema Bildungspolitik. Wir haben ja damals einen Film zusammengedreht für den MDR. Für welches Format war das nochmal?
Exakt die Story. Das ist unser Halbstünder, also unser halbstündiger Ausspielweg, wo man, ja, ich sage jetzt mal, dieser aktuellen, semi-aktuellen, hintergründigen Geschichten einfach spielen kann. Und darum eben auch die Bildung. Also es wird auch nächstes Jahr wieder einen Film aus dem Bereich Bildung geben, weil das einfach elementar ist.
Ja, und findest du, dass diese Filme etwas bringen? Oder hat sich daraus irgendwas resultiert, wo du gesagt hast, ja, es hat jetzt, also den Film zu machen war wichtig, weil...
Also das ist auch immer so eine zwiespältige Geschichte, drüber nachzudenken, nützt es was? Ja, wir, also wenn man es jetzt mal einfach sagt, wir haben hunderte Geschichten gemacht, dass Björn Höcke Nazi ist. Ja, oder dass die viele Italiener in Erfurt zum Beispiel mehr oder weniger ins Umfeld der Drangheta, also der kalabrische Mafia, zugerechnet werden müssen. Die Leute wählen AfD. Die Leute gehen zum Italiener essen. Auch du, André. Ja, also nein, um Gottes Willen, könnte italienisch essen gehen. Aber einfach diese Sensibilität, ich glaube, das erreicht man schon. Aber man darf keine so eine wirkliche Bilanz aufschlagen. Was hat's gebracht oder hat's was gebracht? Weil ich glaube, da wird man verrückt. Und weil dann könnte man sagen, okay, spätestens zum 1. September braucht man nicht mehr über die AfD reden, weil es das Kind im Brunnen ist. Ja, also ich glaube, so sollte man da nicht rangehen. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen in meiner Redaktion, die würden auch so nicht rangehen. Und weil dann können wir aufhören, dann können wir den Laden dicht machen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Und weil du nach einem Erfolg oder wenigstens Erfolg, also was wir erreicht haben, ist den Untersuchungsausschuss Mafia im Thüringer Landtag. Der ist eingerufen worden aufgrund unserer Reportage, und da kann man schon stolz sein, glaube ich.
Das ist ja schon mal eine Errungenschaft. Also stellt ihr euch die Sinnfrage, weil wenn ich jetzt hier in Musik mache und so, das war ja ein ganz großes Thema ganz lange für mich, weil das Musikbusiness ja auch schon ein bisschen schnelllebig ist. Was heißt ein bisschen, sehr schnelllebig. Ja. Ja. 6 Wochen spielt das, was du quasi ein Jahr lang gearbeitet hast, überhaupt keine Rolle mehr, weil dann einfach der nächste Song kommt. Und deswegen habe ich mir ganz lange einfach die Sinnfrage gestellt, wie viel Sinn macht das, was ich hier mache, und bin zur Entscheidung gekommen, eigentlich gar keinen, wenn ich da keinen Sinn für mich drin sehe.
Richtig.
Und stellt ihr euch da im Team auch die Sinnfrage?
Nee, wir würden nicht den Kopf in den Sand stecken. Das klingt jetzt auch so depressiv. Also das sind wir nicht. Und in dem Sinne sind wir Überzeugungstäter. Also wir machen weiter, natürlich machen wir weiter. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, auch wenn es kritisch ist. Also aus unserem Bereich kommt natürlich eher die Kritik als das Schöne. Aber auf der anderen Seite, es wird halt auch konsumiert. Also wenn ich mir so die tägliche Klickauswertung angucke, die wir ja auch kriegen, sind das in der Regel wirklich die Katastrophalmeldungen. Also angefangen von einem Unfall bis hin zu, was passiert jetzt im Thüringer Landtag? Das sind die meisten Klicks, das ist irre. Ja, also klar, sollten wir nicht auf die Klicks gucken, aber man guckt natürlich, ja. Und aber nach dem Sinn, also da würden wir uns per se, also auch unseren Beruf und unseren Job, den machen wir mit Herzblut in Frage stellen. Ja, also Ich kenne Kollegen, die wirklich das Handtuch geschmissen haben, gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr meins, ich gehe ins Handwerk oder ich mache was völlig anderes oder ich wechsle in irgendein Ministerium oder was auch immer. Das gibt's tatsächlich, aber nicht so im, ich sag mal, unter den Hardcore-Journalisten.
Okay, und wie ist es denn mit der Neutralität? Weil ihr macht ja ausschließlich Themen. Ich weiß, du rollst jetzt volle Möhre die Augen, aber ihr macht ja ausschließlich Themen, die einfach eigentlich scheiße sind. Also sie sind ja offenkundig scheiße.
Ja.
Also wenn man jetzt Rechtsextremismus nimmt, ist ja offenkundig einfach scheiße.
Ja.
wenn man Mafia nimmt, ist ja offenkundig einfach scheiße.
Ja.
Wenn man das Bildungssystem nimmt, ist ja offenkundig einfach scheiße.
Ja.
Wie ist denn das dann mit der Neutralität bestimmt? Da kann man ja nicht neutral sein. Du kannst ja nicht mit dem Bildungsminister sprechen und denken, ich gehe da jetzt mal offen ran.
Ja, also es geht ja schon da, das ist ja sowieso immer so das, was uns vorgehalten wird, dass wir nicht neutral sind. Und ich weiß auch nicht, ob man wirklich als Mensch jemals wirklich neutral ist. Ja, man geht immer natürlich subjektiv an eine Geschichte ran. Aber was wir eben grundsätzlich machen, wir bilden ja immer zwei Seiten ab. Also wenn ich sage, André, ey, deine Musik ist scheiße, und dann würde ich dich auch dazu fragen. Also du hast bei uns immer die Chance, wenigstens zu sagen, nee, die ist cool. Ja, also das ist, war jetzt natürlich ein bisschen flapsig, aber also grundsätzlich auch der Rechtsextremist muss bei uns die Chance kriegen, sich zu artikulieren oder zumindest zu erklären, oder meistens machen sie es ja nicht. Ja, aber die Möglichkeit muss da sein, und schon alleine, wenn wir natürlich ein Thema entdecken, identifizieren, ja, ob das jetzt Rechtsrock ist oder ob das irgendwelche Strukturen der organisierten Kriminalität sind oder ob das jetzt die armenische Mafia ist, die sich im Spielpalast gegenseitig versucht umzulegen, dann machen wir das natürlich, und da hast du ja auch schon eine Gewichtung drin. Natürlich sagen wir argumentieren natürlich, also wir wollen nicht erziehen, aber wir wollen aufdecken oder aufklären oder zumindest die Leute in die Gelegenheit bringen, darüber nachzudenken. Ja, und ich glaube, da erreicht man schon was, hört man kaum. Meistens werden wir ja nur vollgetextet oder beschimpft oder dumm gemacht. Aber ich glaube, so das, was man so im Umfeld wahrnimmt, man stößt da schon auf offene Ohren.
Ist das so? Werdet ihr so hart beschimpft, wenn ihr da interviewt werdet?
Ja.
Also ist das jetzt quasi, sind Journalisten das neue Ordnungsamt?
Nee, hat nichts mit Ordnungsamt zu tun, weil das Ordnungsamt hier zumindest in Erfurt kommt ja nur oder stürzt sich ja nur auf parkende Autos, wo sich keiner wehren kann.
Also, aber da habe ich schon ein wildes Szenen gesehen, Axel, auf jeden Fall.
Ja, aber ja, nein, wir sind ja kein Ordnungsamt. Also wir stellen ja nur dar. Wir ahnden ja nicht, wir bestrafen ja nicht in dem Sinne, ja, oder haben ja auch die Möglichkeit.
Ja, aber die Leute reagieren ja quasi so krass auf euch, wie auf das Ordnungsamt.
Nein. Ja, aber da sind wir wieder bei Social Media und den alternativen Medien, den sogenannten alternativen Medien, die uns alle sagen, wie es wirklich läuft, und wir sind ja alle ein bisschen blöd. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn wir, und ich, dadurch, dass ich ja beim Fernsehen arbeite, werde ich ja auch erkannt wegen der Kamera. Das ist eine Zielscheibe, ja. Es ist, die kommen an, pöbeln an, Systempresse, Lügenpresse. Und das ist noch das Harmlose. Ja, und ich habe den Vorteil, ohne mich jetzt über den grünen Klee zu loben, ich habe das, ich nach Nazi-Scheiße seit 20 Jahren, ja, renne ich hin, damals noch, ja, und du mit deinen Nazis und, oh ja, und wir müssen aufpassen, nicht, dass hier der schöne Freistaat so in die rechte Ecke gerückt wird. Und solche Argumente hatte ich damals auch in der Redaktion, also ja. Ich kenne das. Ja, aber wenn ich jetzt gucke, junge Kolleginnen, die, ich sag, einen Veranstaltungstipp drehen, irgendwo am Anger oder so, und die werden einfach belegt, weil sie als TV und damit irgendwie als Assis oder als eben Lügenpresse erkannt werden, und dann werden die zugetextet.
Weil sie nach Medien aussehen quasi.
Ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Ja, und das Schlimme ist, du kannst mit den Leuten auch nicht mehr reden. Ja, die sind auch für Argumente nicht zu haben. Wenn man fragt, was ist denn das Problem oder worum geht's? Ja, ihr macht doch nur, was die Bundesregierung, und so, als würde ich ja jeden Früh dann irgendwie aus dem Kanzleramt einen Anruf kriegen und zu sagen, so, pass auf, Hämmerling, du machst jetzt das und das und du machst das und das. Ja.
Riesen Anruf von Olli.
Ja, nee. Das dauert dann auch länger, glaube ich immer. Die Zeit habe ich nicht.
Schön, ey. Nee, aber wenn du jetzt Social Media ansprichst, Social Media ist ja quasi Fluch und Segen in der Musikindustrie, genauso wie wahrscheinlich für euch auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath, habe ich so das Gefühl. Also empfindest du Journalismus jetzt unabhängig von Zeitung oder Radio oder TV als aussterbende Arbeit, oder ist es eher so dieses, es muss ein Umdenken stattfinden, es muss anders stattfinden? Weil das, was mich geprägt hat, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich wirklich krass, eine krasse Art und Weise, Geschichte einfach zu erzählen und Geschichte einer Generation nahezubringen, sind diese, kennst du diese Instagram-Accounts von diesen NS-Opfern?
Ja, ja.
Das ist also ich fand das ich wusste nicht, wie ich mich dazu positionieren sollte, weil ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es ist natürlich einfach auch ein bisschen, wie soll ich sagen, geschmackslos.
Ja, ja, ja.
Einfach
ja.
geschmacklos, sich da irgendwie als, keine Ahnung, da gab es ja tausend von, einfach als hier die Geschwister Scholl auszugeben.
Ne? Sophie Scholl. Ja.
Aber andererseits ist es natürlich auch eine total geile Methode, einfach Leuten das Leben nahezubringen und das nahezubringen, was passiert ist, weil einfach jeden Tag und 5 Stories und ein Post mindestens in den Feed gespült werden und wenn man das liked, dann noch mehr. Also ich finde, es hat irgendwie so zweischneidig. Und ich glaube, dass ich befürchte, dass Journalismus genauso wie die Musikindustrie sich auch so ein bisschen auf Social Media verlagern könnte oder müsste.
Ja, also aber der Trend ist ja da. Also auch was das Öffentlich-Rechtliche angeht, wir sind ja auf dem Weg dahin. Das Problem ist nur, oder wo ich die Gefahr sehe, ist diese Generation TikTok, wenn ich es mal jetzt so nennen kann. Das ist ja auf ganz schnell und das muss ganz schnell, das muss eine Schlagzeile sein und fertig. Also das ist ja kein Journalismus. Ja, also ich begreife Journalismus ja dahingehend, dass man sagt, okay, ich biete den Leuten die Möglichkeit, was zu verstehen, also sozusagen, wie laufen die Argumentationsmuster, also was sagt A, was sagt B dazu und wie muss man das einordnen, ja, oder wie kann man das einordnen, also diese Möglichkeit wollen wir den Leuten ja bieten und das macht TikTok ja nicht und darum ist ja auch die AfD da so irre erfolgreich, ja, das ist swip und fertig und da steht irgendwas Emotionales, das belohnt der Algorithmus. Ja, da funktioniert Populismus besser als Argumentation. Und darum kannst du da auch als demokratische, abwägende Partei nicht wirklich Punkte sammeln. Ja, weil die Zeit ist dafür nicht da. Und ich glaube aber schon, also das ist auch so das, was wir immer so beobachten, wenn so eigentümliche Lagen sind, wie jetzt zum Beispiel nach der Landtagswahl, wie geht das jetzt weiter, da suchen die Leute schon seriöse Medien, also sprich jetzt in dem Fall den MDR, also das nehmen wir auch an den Klickzahlen wahr, ja, und auch da die Verbleibdauern, die sind da enorm lang und also das heißt, das Angebot musst du setzen, das funktioniert online. Das heißt nicht, die Leute müssen jetzt das Radio hören oder die Leute müssen das Thüringen-Journal gucken oder die Leute müssen exakt die Story gucken. Doch, das müssen sie, das ist klar. aber alles andere, das funktioniert schon arg im Online. Ja, aber wir brauchen halt immer, und wegen dieser Presseähnlichkeit, die wir nicht haben dürfen, brauchen wir natürlich immer lineare Ausspielwege. Und das ist ein riesengroßes Problem. Also wir können sozusagen nur das online bringen, was irgendwo im Radio gelaufen ist oder was irgendwo im Fernsehen gelaufen ist. Weil sonst kommen die Zeitungsverleger und sagen, du, Öffentlich-Rechtlicher, das funktioniert nicht. Und da siehst du schon, dass wir natürlich da auch echt an Grenzen stoßen.
Ja, das glaube ich dir. Aber ich glaube, das, was Social Media bedient, was ihr nicht bedienen könnt oder gerade nicht bedient, ist der Weg zum Ergebnis, weil ihr präsentiert ja quasi den Leuten die fertige Reportage, ihr präsentiert den Leuten die Meinung oder die Aussagen der zwei Positionen und Social Media bietet ja quasi die Möglichkeit, den Weg dahin quasi mitzunehmen. Ja. Also wenn man jetzt Formate nimmt wie das Y-Kollektiv oder keine Ahnung, es gibt ja auch da tausend Arten. Und ich glaube, ich befürchte, dass viele Journalistinnen und Journalisten da keinen Bock drauf haben. Aber ich glaube, das würde auch ein Stück Glaubwürdigkeit wieder einführen, weil die natürlich dann auch den Weg zum Ergebnis mit begleiten, die Zuschauenden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also ich glaube, die zu sehen, wie du auf die Idee gekommen bist, zu sehen, wie du dahin fährst und den Typen oder die Lady einfach befragst zu dem und dem Thema, die Antworten von ihm mitzunehmen und dich dann auf den Weg machst zu der Gegenseite, das macht was mit den Menschen, anstatt zu sagen, Schnitt,
ja, ja,
Kultusminister, nee. Schnitt, Direktor.
Ja, oder André.
Oder ich.
Ja, oder du. Ja, oder beides, ja. Ja, nee, aber selbst das gibt's ja. Also wir haben auch im MDR einen Podcast hinter der Reportage, ja, oder hinter der Recherche heißt das, glaube ich, offiziell. Mhm. Also da geht's ja so drum. Also wie geht ihr damit um oder wie funktioniert das? Wie kommt ihr auf die Geschichte oder wo habt ihr eure Informationen her? Also das ist ja alles da. Ja, das dauert halt natürlich erstmal. Klar, musst du, weil der Öffentlich-Rechtliche natürlich, also gerade so unter den ganz jungen Gruppen, keine Rolle spielt. Ja, das sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch. ja, der ist irgendwie da so Schlagermusik oder Volksmusik im Radio und so ein bisschen noch Nachrichtensendung da irgendwo 19 Uhr oder 19:30. Und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk lange gebraucht, um sozusagen dieses zu erkennen, beziehungsweise auch dann entsprechend Angebote zu machen. Aber ich glaube, da ist er auf einem echt guten Weg, weil wir auch gar nicht drum rumkommen. Ja, und aber auch da wieder gibt es 1000 Podcasts. Ja, also da muss man sich auch die Frage stellen, was nützt das dann? Ja, also wenn wir da 150 Podcasts haben, ja, von denen welche echt gut gehen, aber welche dann auch nur, ja, ich sage jetzt mal drei Witze haben. Ja, also das bringt es dann ja auch nicht. Also da sind so gerade so auch die Zeitungen, da können wir alle mit reinnehmen. Ich sage mal die etablierten Medien, also so, die auch auf Qualität setzen. Also die sind auf dem Weg, dass das kommt. Aber es ist halt schwierig, da anzudocken, ja, auch eben, ich sag mal, auch an eine junge Zielgruppe, ja, und darum sagen wir immer, ja, wir brauchen junge Themen. Ja, aber was sind junge Themen? Ja, also, klar, Bildung, ja, geht irgendwie alle an, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt dann noch irgendwie abends einen Podcast hören will über das Bildungssystem Thürings,
ja. Ja, genau, und ich glaube, Bildung ist auch so ein Thema, das hat halt keine Lobby, das trifft einen so lange, solange man halt damit zu tun hat, solange man irgendwie selber im System steckt oder Kinder hat, und dann juckt's einen ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Ja, das ist halt so. Aber das ist auch halt wirklich ein Manko in der Politik. Ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht, ja, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ja, dass Digitalpaktgelder nicht abgerufen werden oder dass Schulen aussehen, als würden sie lieber gesperrt werden, als Kinder da reinzuschicken. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, also ich verstehe es wirklich nicht. Und da wirst du verrückt.
Das hat 1000 Gründe, glaube ich. Das ist auch manchmal komplizierter, als man denkt.
Denkst du?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist von der Bürokratie, die dahinter steckt, bis hin zu der Arbeitsmoral mancher Pädagoginnen und Pädagogen, beziehungsweise zu, wie soll ich sagen, also das System ist ja auch so ein bisschen älter geworden. Ich glaube, dass da ist so ein bisschen der Tatendrang einfach verloren.
Ja, unbedingt. Also, ich sag mal, bei uns aber auch so. Also es gibt
so viele Menschen im Bildungssystem, die einfach kurz vor der Rente stehen und für die ist halt immer, für die ist halt jetzt einfach Freitag vor den Ferien.
Der Drops gelutscht, so, wie es so schön heißt.
Freitag vor den Sommerferien ist für die jetzt einfach noch 2-3 Jahre und so fühlen sich halt die letzten 2-3 Jahre wahrscheinlich vor der Rente auch an. Und da wird halt nicht mehr viel, was sollen die da noch verändern? Ich glaube, da ist der Tatendrang einfach vor 40 Jahren einfach vergeudet worden für vielleicht hier und da weniger sinnvolle Dinge.
Aber umgedreht dann sind das sozusagen 2 verlorene Jahre für die Kinder. Ja, kann man jetzt ja mal so umdrehen. Das stimmt, wiederum der Anspruch, also den Anspruch, den du an den Journalismus erhebst, erhebe ich ja auch an den Lehrer dann. Ja. Also
unbedingt.
Wir können ja dann nicht einfach sagen, nee, so, ich warte jetzt noch 12 Jahre auf meinen Ruhestand, jetzt mache ich erstmal nichts mehr oder so.
Ich bin da voll bei dir. Aber trotzdem finde ich, dass der Journalismus, weil ich finde es immer so witzig, dass vor allem jetzt auch in der Bundesregierung so viel diese Intransparenz kritisiert wird, dass auch Journalismus hier und da wirklich sehr intransparent ist. Und glaube ich, ich gucke mir ja immer 1000 Talksendungen an. Also ich bin ja so ein Typ, ich räume hier auf. Ja, Axel hat übrigens heute meine Pflanzen im Studio gegossen. Das war so niedlich,
ey. Du räumst auf, aber gießt nicht deine Blumen. Ja. Oder Pflanzen. Oh, Pflanzen.
Ich habe einfach Axel einen Kaffee gemacht und er kam direkt rein, hat die Pflanzen gesehen, hat gesagt, nee, das können wir nicht so lassen und hat sich dann hier so ein Wasserfilter-Ding geschnappt und einfach damit alle Pflanzen gegossen, die hier rumstehen. Das riecht niedlich gewesen. Aber genau das empfinde ich auch so ein bisschen im Bereich Journalismus, weil ich glaube, da geht einfach dasselbe wie das, also ähnlich wie das Vertrauen in Politik verloren geht, geht das Vertrauen einfach in Journalismus flöten. Und ich glaube, da ist genauso die Intransparenz gegeben und die fehlende Kommunikation wie in der Politik auch. Oder empfindest du das anders?
Ja, nee, weil ich würde jetzt eine Gegenfrage stellen, also was würdest du denn dir transparenter wünschen?
Na, einfach den Weg dahin. Ich glaube, dass es viel hat damit zu tun, dass die Leute einfach jetzt gewohnt sind, eben durch Social Media, den Leuten so nah wie möglich zu sein. Also im Prinzip das klingt immer so doof, aber wenn Johnny eine Story macht aus seiner Küche, stehst du halt mit Johnny für 15 Sekunden in seiner Küche und weißt halt, was bei dem los ist. Und genau das könnt ihr natürlich in einem gewissen Maße auch leisten. Ich weiß, dass es da viel um große Themen geht und viel um Kritik und große Schlagzeilen, aber im Prinzip ist gerade Personenkult angesagt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wo es hingehen müsste, damit die Leute Vertrauen fassen, auch wieder in Journalismus an sich. Und ich glaube, jemanden zu haben, dem man vertraut, eine Vertrauensperson zu haben, keine Ahnung, also wenn ich mir jetzt, wahrscheinlich ist der Zuspruch für den Tagesschausprecher, den du jeden Tag siehst, ein bisschen höher als für einen Zeitungsjournalisten, der vielleicht alle paar Monate mal einen Artikel veröffentlicht, aber dafür tief recherchiert. Und ich glaube, dieses Vertrauen zu haben in jemanden, das ist schon viel wert auch. Und das Vertrauen geht natürlich flöten, wenn das Politiker, aber auch Journalisten nicht machen. Und das ist halt die, wie soll ich sagen, der mediale Ort, in dem Leute stattfinden, ist halt nicht mehr 16 bis 18 Uhr vorm Fernseher, sondern der ist halt täglich 5 Stunden am Smartphone und du willst halt wissen, was bei den Leuten abgeht.
Ja, auf der anderen Seite, aber die Angebote gibt's ja. Also wie gesagt, wir sind ja auch auf dem Weg dahin. Also ich zum Beispiel mache auch ultra viele Veranstaltungen. Also wenn jemand mich anfragt, hier kannst du mal kommen, investigative Recherche, Mafia, was weiß ich, Nazis oder so, das mache ich schon immer, ja. Also einfach um auch zu zeigen, so sieht der aus, der Hämmerling, also weil du so der Wunderschöne gesagt hast, da sollen sich die Leute auch von überzeugen können. Also auch um es jetzt mal ganz einfach zu machen, auch das Funkhaus, ja, dass jeder kann da sich sozusagen anmelden und eine Führung machen. Ja,
aber
und
das macht ja keinen Spaß.
Nee, natürlich
das
nicht.
Das ist ja genau das, was ich meine. Die Leute werden es nicht nutzen, die werden sich auch nicht die Podcasts anhören, weil wenn Leute keinen Bock haben auf öffentlich-rechtliche, dann werden sie auf jeden Fall nicht in die Mediathek gehen und sich mal so einen Podcast reinziehen.
Ja, was traurig ist.
Was traurig ist, aber das ist einfach der falsche Ort. Das ist vielleicht der richtige Content, aber es ist einfach der falsche Ort, glaube ich, für sowas.
Ja, und darum hinter der Recherche, es gibt verschiedene Varianten, aber weißt, wenn das Angebot ist da, aber wenn es nicht genutzt wird, was willst du machen? Jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. Und klar gibt es auch bei mir in der Redaktion Kolleginnen, die können sich nicht weit rauslehnen, weil die ganz einfach in Bereichen, jetzt was weiß ich, in dem Rechtsextremismus auch. Da wollen die auch ihren Namen nicht drüber lesen, ja, weil sie auf irgendwelchen Feindeslisten aufgetaucht sind. Ja, ich habe eine Kollegin in Leipzig, die wollte eine Auskunftssperre erwirken beim Einwohnermeldeamt wegen Bedrohung. Und da hat sie genau diesen Post von irgendeinem Nazi, ich weiß gar nicht mehr wo ihre Adresse genannt wird. Und das hat dem Bürgeramt nicht ausgereicht. Ja, also gesagt, naja, ist jetzt weit öffentlich, das hat sozusagen jeder, was sollen wir jetzt machen? Jetzt ist ja einmal die Adresse sozusagen in der Welt. Also so wird da argumentiert. Das heißt, also aus meinem Bereich gesprochen, es ist schwierig da zu sagen, okay, hier bin ich, ihr könnt mal bei mir kochen, um es jetzt mal ganz platt zu machen. Oder ihr könnt zugucken, wie ich mir den Arsch einklemme oder sowas. Nein, macht man nicht. Nein.
Liebe Grüße, Dani.
Ich überlege die ganze Zeit, wie man sich den Arsch einklemmt. Nein, aber ein ernstes Thema. Also das heißt...
Schick dem Bild.
über Social Media. Ja, oh nee. Also wie gesagt... Das gibt's, ja, ihr müsst nur gucken, auch bei Insta und bei in der Jauche-Gruppe Twitter und wo auch immer. Wir sind ja auch überall, ja, und auch bei TikTok wird's den MDR geben, ja, weil ich kann jetzt erstmal nur in MDR reden. Ja, aber das ist alles, ja, wenn du einen gewissen Anspruch hast, wird's schwierig, wird's eng. Ja, wenn du natürlich sagst, okay, hier, was weiß ich, jetzt haben sie wieder 3 Kühe geklaut, das kannst du schnell über irgendwelche Reels darstellen und fertig. Ja, es geht dann schon, was anderes ist dann schon, wenn du über mutmaßlich mafiöse Restaurants berichtest, die wir nicht zeigen dürfen. Ja, was die Leute aber interessiert, das ist das Erste, was auf diesen Veranstaltungen kommt, dann sagt, nee, ich kann's euch nicht sagen, weil die uns sofort verklagen. Ja, also das heißt, aus meinem Bereich ist es halt schwierig, da sozusagen eine Home-Story draus zu machen, aber auch da, also letztendlich, wie gesagt, die Angebote sind da. Ja, also wir haben da auch kein Staatsgeheimnis, es gibt überhaupt gar kein Geheimnis, also außer unsere Quellen. Ja, die gibt's nicht, ja, die erzählen wir auch keinem. Also,
und die täglichen Anrufe von Olaf Scholz.
Und die lassen, über die möchte ich nicht reden. Nein, war ein Spaß. Hör auf, du, das ist auch wieder so ein Narrativ, ja. Ey.
Da habe ich mal schön den Finger in die Wunde gelegt.
Bei Merkel ging das noch, aber Scholz ist langweilig. Ja.
Ja. Das ist wie so ein Gute-Nacht-Podcast. Ey. Man machst einen Anruf auf laut und gehst dann einfach schlafen.
Ja, gehst schlafen und dann wachst du früh auf und hast immer noch dran. Ich weiß es nicht. Ja, da hast du die Hauptinformation verpasst. Aber es gibt ja dann nochmal sozusagen ein Briefing.
Briefing.
Ja. Briefing. Es war ein Spaß.
Es war auf jeden Fall ein Spaß. Aber ich finde es interessant, weil das ist natürlich eine Perspektive, die kann man natürlich als externe Person nicht so richtig einnehmen. Also, dass ihr zum Teil auch nicht öffentliche Personen oder Personen des öffentlichen Lebens sein könnt und wollt, weil die Arbeit halt drunter leiden würde und weil auch natürlich euer Privatleben drunter leiden würde. Hattest du jetzt schon mal Situationen, wo deine Tätigkeit als Journalist dein Privatleben so hart beeinflusst hast, wo du gesagt hast, weiß nicht, ob ich das weitermache?
Nee, also nicht, ja, es gab immer mal so ein paar, ich sag jetzt mal, brenzliche Situationen, aber noch nicht so, wo ich es jetzt um mein Leben gebangt habe. Also das nicht, das wäre jetzt auch Quatsch. Also außer jenseits von Anfeindung, Anrotzen oder was es da so gibt, das ist so gerade so am Fußballbereich, da wirst du angerotzt.
Das kenne ich auch.
Ja, also das müssen wir mit Freddy drüber reden, ja. Der wird dann wieder abstreiten. Nee, der würde sagen, ist überall, nur bei Hertha nicht. Ja, oder sowas. Ja, nee, und aber so eine richtig üble Situation hatte ich eigentlich bisher nur ein einziges Mal. Das war mal mit Armeniern. Mhm. Die wollten mal mit mir reden, oder einer wollte mit mir reden und hat gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Kannst du mal kommen? Und ich sage, ich komme. Und da saß da seine ganze Kollegenschaft, wie heißt das da? Seine Gangster-Bros. Ja. Und also wirklich, da saßen da 10 Leute in diesem Café und ich sag, was ist denn das jetzt hier? Ja, wir wollten mal mit dir reden. Ich sag, nee, du wolltest mit mir reden. Ja, und also wenn ich jetzt sensibel wäre, würde ich jetzt sagen, das ist hier eine Bedrohung. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, du willst uns schlecht machen, du hast was gegen die Armenier und machst uns zu Mafia. Und ich sag, nee, das ist totaler Quatsch. Ja, mir ist es völlig egal, ob du ein Armenier bist oder ob du Kroate bist oder ob du Deutscher bist. Ja, und das ist, du musst halt auch mit denen reden. Ja? Also du darfst natürlich nicht hier einen auf Buddy machen und einen auf Kumpel machen und sie dann irgendwie hinterrücks in irgendeiner Reportage dann dumm machen. Ja, also das funktioniert nicht. Dann bist du Mode. Und ich glaube auch, durch so eine gewisse Öffentlichkeit, also auch, dass wir auch, ich mit den Klarnamen immer arbeite und auch der Kollege Ludwig kennt's ja, der macht das ja mit mir immer im Duo. Wir gehen da ja, wir verstecken uns ja auch nicht, wir gehen da auch dran vorbei, wir gucken da, wer so abhängt, die erkennen uns ja auch, aber du darfst da nicht irgendwie dich verstecken und du darfst sie nicht verarschen, das ist klar. Und ich glaube, wenn du so einen Weg wählst, auch wenn es schwerfällt, mit denen zu reden, dann haben die auch wenig gegen dich in der Hand. Also wie gesagt, die Italiener kommen mit den Anwälten.
Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da auch so eine Beziehungsebene da ist zu den Quellen, weil du hast ja, also ähnlich wie es in der Schule ist, ist ja Beziehungsebene A und O. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass bei euch genauso ist. Ehrlich gesagt dachte ich, dass du da mit einem Mikrofon andrückst, einem Kamerateam, das allen vors Gesicht hältst und sagst, hier, was ist bei euch los?
Ja, auf der anderen Seite, klar kannst du dann auch, da generierst du natürlich die Bilder, die du gerne siehst, ja, dann greift einer in die Kamera oder da verprügelt dich einer, ja. Aber das ist dann wieder das, was du vielleicht so auch kritisch sehen würdest. Das ist übertrieben, also ganz oft übertrieben, weil ich weiß ganz genau, was ich machen muss, damit der mir in die Kamera greift. Mhm. Ja, ich muss mich nur an einen Fanmarsch von irgendwelchen Ultras stellen, da weiß ich, dass sie mir in die Kamera greifen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, was da passiert. Dann habe ich natürlich super geile, gewalttätige Bilder, aber dann kannst du die Frage stellen, ist das die Realität oder hast du so provoziert? Ja, und wenn du es jetzt ernst nimmst und jetzt wirklich auch so, ich sage jetzt mal, diese Struktur, um es jetzt mal den Armeniern mal einfach zu lassen, was hinter dieser Schießerei damals 2014 stand, also das wirklich wissen willst, dann musst du die halt auch fragen. Was war da? Die haben ja nie drauf geantwortet. Bis heute wissen wir nicht, warum da was passiert ist, warum Karo Murat als Boxer da war und warum da Armenier aus Berlin über Leipzig nach Erfurt gekommen sind. Ja, also was eigentlich der Grund der Schießerei war, das haben wir nie rausgekriegt, hat die Polizei auch nicht rausgekriegt. Gab ein Gerichtsverfahren, hat auch nichts rausgekriegt. Ja, aber wenn du es nicht versuchst, dann hast du auch überhaupt gar keine Chance. Dann kannst du sagen, okay, die haben sich da versucht umzulegen, erledigt der Fall. Oder ich gehe ans Restaurant und wartet drauf, dass er mich vertrischt oder dass er mir die Reifen absticht. Ja, also das ist natürlich alles kein Spaß, aber das muss man ja nicht riskieren und auch schon gar nicht provozieren.
Ja, kommen solche Bilder zu oft, denkst du?
Also es gibt Kollegen, und da meine ich jetzt nicht mal die Thüringer Kollegen, sondern es gibt schon welche, die so von außen her einfallen, die es auf sowas anlegen. Ja, also da fallen mir einige ein, wo es so provoziert wird, weil ich also auch jetzt, um ein anderes Beispiel zu machen, wenn ich jetzt eine Umfrage mache, ja, ich hasse Umfragen, ja, aber so, Ja, und
warum
und,
hast du umgefahren?
Naja, weißt du, weil du weißt, was passiert. Ja, es ist mal jetzt irgendwie gefühlt, so gefühlte Zahlen, 60% rennen weiter, haben keine Zeit. Und der Rest bepöbel dich.
Ach, vor der Kamera umfragen, meinst du?
Ja,
okay, verstehe.
Und ich kann ja natürlich sagen, wenn ich jetzt eine Umfrage in Weimar mache, ist das was anderes, als wenn ich zum Beispiel auf einem Kaufland-Parkplatz in Apolda die Umfrage mache. Ja, also da kann ich dir, da ist qualitativ was ganz anderes, ja. Und das weiß man halt, ja. Und wenn ich natürlich auf eine AfD-Veranstaltung gehe, weiß ich auch, was ich für O-Töne kriege. Ja, oder wenn ich dann aber nicht auf dem Domplatz die Umfrage mache, wo die AfD abhängt, sondern ich schon auf den Anger gehe von mir aus als Beispiel, sind die Töne sicherlich ganz andere. Also da ist schon ich sehe da Beiträge, die mich echt ärgern.
Und wie ist denn das intern jetzt bei euch im MDR? Weil kannst du das wahrscheinlich am besten einschätzen. Aber könnt ihr Kritik äußern aneinander intern?
Ja, immer.
Und wird das auch angenommen?
Also letztendlich, also um es jetzt mal ganz einfach zu erklären, also zum Beispiel im Thüringen-Journal, das ist die Regionalsendung, die 19 Uhr immer kommt, so zur gewohnten Nachrichtenzeit, gibt es jeden Tag am Folgetag jedes Mal eine Auswertungsrunde. Immer einer setzt sich hin, schreibt das zusammen, das ist dann meistens der Planer für die nächste Woche, einfach um eine Struktur reinzukriegen. Und in die Runde kann jeder der Kollegen kommen und jeder der Kollegen kann da sagen, na, das war blöd oder hast du mal geguckt und ich hätte mir noch da und da was vorgestellt. Also das ist jetzt natürlich kein riesengroßes Feedback, ja, aber zum Beispiel die Reportagen, die werden mit den Leipziger Kollegen, mit den Magdeburger Kollegen und mit den Dresdner Kollegen grundsätzlich gefeedbackt. Ja, also da gibt's immer eine Auswertungsrunde dazu.
Krass, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Dass ihr, und habt ihr auch wie so ein Untersuchungskomitee, wenn da grundlegend was schiefgelaufen ist? Also gibt es da irgendeine interne Instanz, die quasi auch halbwegs neutral auf die Dinge blicken kann?
Naja, du hast ja sozusagen als oberstes Gremium den Rundfunkrat, der sozusagen sich ja bestückt aus Parteien und Sozialverbänden und eigentlich so, ich sage jetzt mal, ein Querschnitt durch die Bevölkerung soll das ja sein oder durch die Gesellschaft. Funktioniert nicht immer, aber so in etwa. Und das ist ja sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel dich ungerechtfertigt über dich berichtet wurde oder du hast den Eindruck, hast du ja immer die Möglichkeit, als schärfstes Schwert eine Programmbeschwerde zu machen und sagen einfach, pass auf, ich wurde dort so und so dargestellt, das ist schlicht falsch und das ist eher verletzend oder was weiß ich, muss schon ein bisschen, nicht einfach, das war doof, sondern das muss schon begründet sein. Und dann kann der Rundfunkrat eben Stellungnahmen einfordern und dahingehend Einfluss nehmen. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie jenseits von Gut und Böse machen können, was wir wollen. Im Gegenteil, wir stehen stärker unter der Beobachtung als, glaube ich, eine Zeitung. Oder über Social Media brauchen wir ja gar nicht reden, ja. Und
aber im Prozess nicht, ne? Immer nur nach dem Ergebnis quasi.
Ja, weil alles andere ist ja schwierig, gell? Weil letztendlich, wenn man jetzt so von Künstler zu Künstler, ist ja auch ein Beitrag irgendwo und so ein irgendwo gebautes Kunstwerk, ja. Also auch wenn das natürlich mit ganz viel Handwerk verbunden ist, ja, aber letztendlich funktioniert ein Beitrag wie. Du erschaffst was Neues aus nichts und dann bist du erstmal und jeder Beitrag wird auch abgenommen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt da hingehe und sage so, ich mache jetzt mal hier 2 Minuten, 2:30 oder 10 Minuten und das wird dann einfach gesendet. Nee, da sitzt immer ein Festangestellter da, der das abnimmt. Mhm. Ja, also niemals habe ich die Möglichkeit, irgendwie 1:1 das, was ich mir gedacht habe oder getextet habe oder zusammenschneiden lassen habe, irgendwie ungefiltert, unkontrolliert oder unbegutachtet über den Sender geschickt wird. Das gibt's nicht.
Aber es gibt quasi nicht die Einflussnahme direkt in eure Arbeit im Prozess selbst, sondern es gibt, das Endergebnis wird irgendwo präsentiert und dann wird gefeedbackt, bevor es ausgestrahlt wird.
Genau.
So dass es wenigstens eine Instanz gibt, jetzt im,
ja, auf alle Fälle.
In Bezug auf die Adresse ist jetzt quasi schon in der Welt mäßig, so nach dem Motto.
Nee,
da
nee,
gibt's
nee.
Vorher die Instanz, die immer. Da schon nochmal drüber guckt.
Immer. Und du hast auch als Abnehmer, bei uns heißen die Abnehmer, immer auch die Chance zu sagen, nee, das geht so nicht. Oder das ist mir zu lastig oder das funktioniert nicht. Oder warum hast du nicht die und die noch gefragt oder sowas? Das immer, also auch das gilt auch für unsere Online-Texte. Ja, also mal mehr, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und da sieht man dann auch wieder, warum wir auch langsamer sind. Also im Vergleich zu ich schieße mal irgendwas raus von irgendwer, wer sich jetzt als Journalist berufen fühlt. Also bei uns durchläuft das schon noch Qualitätskriterien und eben Abnahmen, ja. Und das, damit eben das nicht passieren kann, dass da jeder irgendwie, was uns immer vorgeworfen wird, irgendwie seine persönliche Meinung da irgendwie zum Besten gibt.
Also was heißt vorgeworfen? Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich denke, man sagt sich ja immer, dass das, was in Amerika passiert, quasi 10 Jahre später ungefähr bei uns auch eintritt. Und ich finde die Medienlandschaft in Amerika, gerade in Nordamerika, also konkret in den USA, wirklich sehr gruselig.
Ja.
Ich finde es wirklich absurd gruselig, weil einfach mitten in der Nachrichtensendung kommt einfach unbemerkt einfach irgendeine Meinung von irgendeinem Reporter und von irgendeinem Moderator. Und du denkst dir so, das sind doch keine Nachrichten mehr. Das ist doch einfach wirklich konkrete politische Einflussnahme. Im Prinzip ist es Propaganda in die eine oder die andere Richtung. Und das finde ich wirklich gruselig. Und hast du den Eindruck, dass die Medienlandschaft gerade dahin driftet? Oder ist es schon auch ein ganzes Stück neutraler dadurch eben, dass wir den öffentlich-rechtlichen haben?
Ja, ich glaube, das ist da, da sind wir wirklich tatsächlich vorgefeit. Erstmal vorsichtig gesagt immer. Man weiß ja nicht, was wirklich passiert. Aber auch
jetzt. Stichwort Wahl.
Ja, auch.
Der zukünftige Arbeitslose, Axel.
Ja, aber das stimmt übrigens nicht. Aber egal. Das ist auch wieder Populismus, der schlicht nicht greift. Das stimmt einfach nicht. Was der erzählt hat, er kündigt einen Medienstaatsvertrag und dann brauchen die Leute keine GEZ mehr bezahlen. Also ein Schnulli. Das ist einfach falsch. Das selbst wenn der MDR aufgelöst wird, zahlen wir alle weiter unseren Rundfunkbeitrag. Alle weiter, weil das ein ganz anderes Konstrukt ist.
Ich würde sagen, nur weil es den MDR ja nicht mehr gibt.
Völliger Schwachsinn. Ja, also nee, das meine ich. Da applaudieren die alle und da freuen die sich alle und denken, oh geil, wählen wir den Björn. Da brauche ich jetzt hier meine 18 Euro nicht mehr zu bezahlen. Ja, und dann wählen sie den und dann stellen sie fest, ups, dann erreicht der ja gar nichts. Ja, also selbst wenn der jetzt eine Mehrheit gehabt hätte. Ja, in dem Sinne. Aber was war deine Frage? Das war eine gute Frage. Ach, driften wir dahin?
Journalismus.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk da wirklich, wirklich was Gutes haben. Ja, wir haben es gesehen jetzt in Tschechien oder in der Slowakei, da bauen sie ihn ja ab oder rückabwickeln, wollen wir es mal so machen. Und das ist echt gefährlich, ja. Und weil die natürlich in eine politische Abhängigkeit kommen, die gibt's bei uns nicht, die gibt's schlicht nicht, die gibt's von rechts wegen nicht. Ja, also bei uns kann keiner rein dirigieren. Ja, also es kann nicht der Scholz anrufen oder die Merkel oder der Mario Vogt oder wer auch immer. Das geht nicht. Ja, der könnte mir jetzt was ins Ohr flüstern, ich könnte einen Beitrag machen und dann scheitere ich an der Abnahme. So einfach ist das. Ja, weil die Abnahme dann sagt, du hast jetzt hier den Vogt gesagt, was macht denn dann, keine Ahnung, jetzt fällt mir keiner ein vor Schreck. Ja, also das heißt, das funktioniert nicht. Ja, und wenn wir das uns erhalten, ist das wirklich ein Fund. Ja, also auch mit allen Kritikpunkten, den man an öffentlich-rechtlichen Rundfunk setzen kann, also was man weiterentwickeln muss und online und so weiter und so fort. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es diese Entwicklung, ja, NIOS. Ja, diese Schwurbler-Krütze da, die da kommt, ja. Eine Rüge nach der nächsten, also sozusagen eine schlimme Bildzeitung, ja. Also der macht ja so weiter, wie er es in der Bildzeitung gelernt hat, beziehungsweise wie er das der Bildzeitung aufgedrückt hat. Das gibt's ja. Das ist ja schon, das ist ja so American Style. Ja, und das Angebot ist da, aber ich glaube, solange es eben wirklich auch die Zeitungen und die Zeitungsgruppen bei aller Kritik, solange es die noch gibt und diese Unabhängigkeit noch in irgendeiner Form gewahrt bleibt, sind wir noch weit entfernt von den Amerikanern. Und das ist auch gut so.
Das finde ich auch, ehrlich gesagt. Ich finde, also großer Nachteil in Amerika ist natürlich auch ein Stück weit die Privatisierung.
Ja.
Dadurch, dass es halt quasi Konzerne sind, die auch selber Geld verdienen möchten, und die Chefs natürlich dahinter, beziehungsweise die Vorstände dahinter auch eine ordentliche politische Einstellung haben, wird natürlich auch nur der Content gesendet, den die halt gut empfinden oder nicht gut empfinden. Und ich glaube, würde ich dir recht geben, da sind wir vielleicht hier in Deutschland ein bisschen besser aufgestellt, dadurch, dass halt jeder seine 18 Euro, jeder Haushalt ist seinen 18 müssen, Euro Rundfunkbeitrag bezahlt.
Wir müssen es einfach, wir verlernen immer so, das Gute zu sehen, ja, auch bei der ganzen Diskussion über Demokratie und wie gut es uns geht, ja, und wir achten das nicht mehr und wir sehen das alles nicht mehr. Das ist alles normal geworden und was normal ist, ist irgendwie nichts mehr wert oder man muss nicht mehr dafür kämpfen oder man muss jetzt, ja, jeder kann sich an den MDR oder an die ARD oder an wen auch immer wenden und sagen, ey Leute, könnt ihr nicht mal was zu dem und dem machen? Guckt doch mal in die Richtung, da drüben. Kann jeder machen. Ja, aber bei uns kommt da nur einer hier, ihr habt wieder das falsch gemacht und ihr Idioten und was seid denn ihr für Arschlöcher? Ja, also so, in dem Duktus, ja, also was unser Hörerservice oder unser Publikumsservice abfedern muss, das ist echt widerlich.
Ja, das glaube ich dir. Aber das ist auch sowas, was ich mir generell in Deutschland wahrscheinlich wünschen würde und konkret auch hier in Thüringen und Erfurt, weil hier natürlich die letzte Wahl für ordentlich Provokation gesorgt hat auch, ist einfach nochmal die Debattenkultur nochmal ein bisschen zu überarbeiten, weil ich glaube, nicht jeder stimmt in jeder Position überein und das ist auch so okay. Ich stimme mit meinen Eltern auch nicht in jeder Position überein, aber das ist halt so. Und man kann ja trotzdem miteinander umgehen. Und ich finde tatsächlich, ich habe heute erst einen Podcast entdeckt, der mir vorher nicht bekannt war, von Gregor Gysi. Kennst du den?
Nee.
Gregor Gysi mit, jetzt habe ich natürlich den anderen Namen vergessen. Egal, der hat einen übelst coolen neuen Podcast, wo er einfach mit einem CSUler quasi diskutiert die ganze Zeit. Und das ist wirklich spannend, weil die wirklich sehr respektvoll miteinander umgehen. Und die stimmen natürlich auf keinen Fall in verschiedensten politischen Themen überein. Aber man merkt halt richtig, dass die miteinander halt trotzdem menschlich umgehen können. Ja. Und ich glaube, sowas prägt halt die Gesellschaft total.
Ja, und das ist auch wichtig. Das ist uns... Und da stimme ich dir zu 100% ist verloren gegangen, dieses Argumente austauschen, einfach weil es geht sofort auf 180, da wird nicht mehr, warum hat er das gemacht oder warum steht er jetzt in der Auffahrt, ja, oder warum, da gibt's ja einen Grund, das wird gar nicht mehr gefragt, da wird einfach nur noch gepöbelt. Ja, also das siehst du in allen Bereichen, hat nicht mal was mit Journalismus zu tun oder mit Musikbiss oder mit Arsch einklemmen oder so, sondern wirklich überall. Ja, und alles, es geht alles im Bach runter und Deutschland wird schwach und die nehmen uns die Arbeitsplätze oder so, dieses Genöle. Ja, und wir tauschen nicht mehr aus. Also wir reden nicht mehr und es wird halt nur noch Vorwürfe generiert und nicht mehr, ey, kommt Leute, wie sieht's denn aus? Könnt ihr nicht mal vorbeikommen? Wir haben so ein cooles Ding gemacht oder wir haben hier echt ein Problem oder nee.
Ja, sehe ich genauso. Und ehrlich gesagt, ich habe in dem Podcast mal die deutsche Mürrischkeit genannt, weil das wirklich so ein bisschen dazu trifft, dass man einfach direkt einfach wertet und direkt ins Pöbeln kommt. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Gysi gegen Gutenberg heißt der Podcast, der Deutschland-Podcast. Kann ich nur empfehlen. Wirklich nur empfehlen, weil man einfach lernt zu diskutieren und nicht diskutieren im Sinne von, wer hat Recht und wer gewinnt die Diskussion, sondern die beiden haben selber in einem Interview gesagt, dass es ihnen nicht darum geht, die Diskussion zu gewinnen oder jemanden zu überzeugen, sondern seine Position klarzustellen und hier und da sich selbst zu reflektieren und zu gucken, okay, stimmen meine Argumente, muss ich meine Argumente vielleicht sogar nachschärfen, weil ich vielleicht einfach ein zu schwaches Argument habe, anderes finden.
Ja, ja.
Das ist ja völlig okay. Aber dann halt eben nicht ins Persönliche und ins Beleidigen zu kommen, wie es der vielleicht angehende zukünftige US-Präsident macht.
Aber wir schielen immer so auf Trump. Ja, aber letztendlich guck dir das an, wie das jetzt in den Wahlkämpfen gelaufen ist. Ja, es werden Feinde markiert.
Total.
Ja, also die Parteien sind nicht mehr da, um zu sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht grün, aber dafür eher konservativ oder links oder was auch immer, sondern nein, es werden Feindbilder markiert. Ja, das hat die CDU hier in Thüringen gemacht mit den Grünen, also auch die Bundesunion hat das mit den Grünen gemacht, also die haben die Grünen verdammt, ja, nicht einfach gesagt, ja, das ist nicht unser Ding, wir halten dem das und das entgegen, also wir sind für das und das. Nee, das sind Feinde, die werden als Feinde markiert, ja, oder ausgeschlossen, wie es der Vogt mit dem Höcke gemacht hat. Er hat gesagt, ja, ich mache ein Duell mit Höcke, um Ramelow kaltzustellen, also einfach den Leuten den Eindruck zu erwecken, dass es nur noch um Vogt und Höcke geht. Ja, und nicht mehr um eigentlich Vogt und Ramelow. Ja, und also das heißt auch, dass man dann eben mit Faschisten lieber diskutiert, um den Demokraten kaltzustellen. Ja, und das wird vorgelebt. Was sollen denn die Leute denken? Klar, wenn die sagen, ja, die Grünen sind alle schuld hier und dann sind die noch fett. Ja, also dieses Bodyshaming, was da passiert, und das wird vorgelebt, ja. Und jetzt haben wir ja einen neuen Kanzlerkandidaten von der Union.
Toll, ja, oder? Da habe ich mich heute auch echt gefreut. Oh. Das ist wieder die nächste Nachricht, wo ich denke, mal gucken, ob ich da noch so glücklich bin.
Ja, naja. Ja. Aber es liegt ja in unserer Hand, wir können ja wählen.
Ja, das stimmt. Zum Glück. Ich finde das total witzig, weil ich gerade in deinem kleinen Journalistenteam finde ich, ist das ganz gut, wie soll ich sagen, sieht man ganz gut, dass ihr versucht, wirklich alle Seiten abzudecken. Weil man könnte jetzt natürlich vorwerfen, dass gerade du, der jetzt quasi gegen alle möglichen kriminellen Strukturen hier in Erfurt und Thüringen und Umgebung recherchierst, dass du natürlich dadurch auch ein gewisses Klischee bedienst, was vielleicht hier und da einige Menschen mit rechtem Gesinnungsgut im Kopf haben, von den kriminellen Ausländern, die ja, quasi sich ihre Finger breit machen in der Innenstadt.
Aber witzigerweise, und das hat uns echt immer zu denken gegeben, ist unsere Berichterstattung so gut wie nie, Ausrufezeichen von der AfD zum Beispiel, aufgegriffen worden. So gut wie nie.
Ja, das frage ich mich halt auch, weil es ist ja eigentlich, wahrscheinlich liegt es daran, dass ihr einfach öffentlich-rechtlicher Rundfunk seid und euer Content nicht geteilt wird. Ja, weil das ist ja auch so wahnsinnig interessant, dass die AfD es schafft, was wir ja nicht schaffen, nicht mit dem Content zu interagieren, den sie nicht haben wollen. Also witzig, also erstmal zu meinem letzten Thema. Man könnte dir unterstellen, dass du quasi Stimmung gegen Ausländer machst, aber man könnte, andererseits hast du aber auch eine Mitarbeiterin oder eine Journalistin, die sich auch gegen Rechtsextremismus beschäftigt und die bildet natürlich die komplette Gegenseite ab. Und das finde ich halt total spannend, dass ihr quasi in eurem kleinen Kosmos schon im Prinzip sehr ausgewogen seid, was das Außenbild quasi ist.
Ja, und aber nochmal, um das klar zu rücken, also wenn es um Kriminalität geht, interessiert uns die Nationalität erstmal per se nicht. Also das ist auch das, was ich zum Beispiel mit den Armeniern besprochen habe.
Aber die wird ja trotzdem offen kommuniziert. Wahrscheinlich.
Ja, nee, auch da sind wir eher zurückhaltender, eher konservativ, dass wir eben sagen, das wird erst erwähnt, also die Nationalität kommt erst ins Spiel, wenn sie tatsächlich eine Rolle spielt. Und in dem Fall, also das heißt, wenn es eine geschlossene Gruppe ist, also wenn zum Beispiel jetzt die Religion eine Rolle spielt, musst du die natürlich benennen. Ja, also wenn du sagst, was weiß ich, da ist jetzt eine Predigt in der Leipziger Straße, da ist eher so salafistisch. Da muss man natürlich sagen, aus welchem Milieu das kommt, ja, also aus welchem Bereich das kommt. Und bei den Armeniern ist es tatsächlich so, weil sie dann natürlich auch als geschlossen, und da meine ich nicht alle Armenier, immer, das schreiben wir auch extra immer mit rein, dass es nicht darum geht, um eine ganze Community irgendwie zu fordern, sondern das sind die Schmutzfinger von denen, ja, die wir auch haben, die wir mehr haben, weil wir logischerweise mehr sind.
Mehr sind, ja.
Ja, aber und darum sagen wir auch immer, wenn sich da 10 treffen, sind das 10 Armenier. Und das sind nicht alle Armenier, sondern 10 Armenier. Und da müssen die auch mit klarkommen, weil da dieser Disput oder diese Schießerei eben bedingt war aufgrund ihrer Familienstrukturen. Ja, und da braucht's, zur Einordnung braucht's das. Ja, aber wie gesagt, wenn sich ein Deutscher mit einem anderen Deutschen hier verprügelt oder versucht umzulegen, machen wir das ganz genauso.
Oder die deutsche Mafia.
Oder die deutsche Mafia.
Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn es eine deutsche Mafia gäbe, dann würde sie sich nicht mit Drogen beschäftigen, das ist ja sehr Kleinkram. Die wären dann einfach so, das wären dann schon irgendwie die ganz große Geld. Einfach
das ist
Finanztransaktionen.
Achso, das heißt dann, glaube ich, Wirtschaft oder so.
Das heißt Geld. Also wenn dann gehen die Deutschen immer gleich dahin, wo es Geld richtig.
Wo es richtig, ja, da guckt ja auch immer so gefühlt das Finanzamt nicht so ganz genau,
ja, genau. Ja,
wenn es um Millionenbeträge geht. Aber wenn du hier deine Dienstreise von 2,50 € abrechnest, brauchen sie schon einen Beleg. Also das
finde ich schon interessant, ja. Aber die, also ich finde es total toll und nochmal, was war mein Punkt jetzt davor? Das habe ich mir jetzt. Jetzt habe ich mich jetzt zur deutschen
Mafia. Zurückspulen, kann man da nicht zurückspulen?
Nee, leider nicht. Jetzt habe ich mich jetzt zur deutschen Mafia geäußert. Und
ja, du bist jetzt abgedriftet, aber du hast gesagt, noch einmal zurück zum Thema. Ich weiß nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm.
Ich bin so aufgeregt.
Ja, das ist.
Weil sich auch die Pflanzen gerade wieder aufrichten. Das ist so schön.
Die gehen langsam wieder auf, ja, das stimmt. Aber wenn mir meine Frage einfällt, mein Lieber, dann stelle ich dir und dann müssen wir hier die Sprachnachricht nochmal beim nächsten Podcast einspielen. Dann nimmst du eine Sprachnachricht auf und dann spiele ich die nochmal.
Geht das? Ist ja das verrückt. Geht.
Ja.
Das nennt Teufelzeug.
Nimm mal ein Internet.
Neuland.
Neuland. Aber ey, Axel, schön, dass du da warst. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in deinen öffentlichen, rechtlichen Rundfunk und deine Tätigkeit da als Journalist und dein Team. Und ich glaube, das ist wichtig, dass eben genau das stattfindet, weil ansonsten gehen euch die Leute flöten, Axel, was ist los?
Ja, ich bin da, guckt exakt die Story, jeden Mittwoch kommt da was Cooles oder Wichtiges.
Ja. Und wenn ich eins äußern dürfte, dann ist es wirklich, versucht die Leute einfach mitzunehmen. Ich glaube, das ist genau dasselbe, wie wenn ich alle 4-6 Wochen einfach einen Song rausballern würde und einfach kein Social Media Content machen würde, dann hätte ich auch keine Fans.
Also du machst das gar nicht.
Was denn?
Mit den Songs alle Woche, nee.
Doch, ich mache das.
Ja.
Aber ich mache natürlich, wenn ich das mache, dann in der Phase, dann gibt es auch die Social Media Content. Und das habe ich auch mir auch von Johnny, der mal kleinen Maus abgeguckt, muss ich sagen. Der rabballert ja richtig raus.
Ja. Ich glaube, das habe ich bei eurem Podcast gelernt. Das hat er auch erzählt, obwohl es da eigentlich um Gott und Religion ging.
Ja, bei Johnny auf dem Kanal geht es auch ganz viel um Gott und Christentum. Aber der ballert einfach Content raus, wie wirklich, ich glaube, kein zweiter.
Ja,
den ich kenne. Okay. Also gerade nicht, weil sein Arsch muss mir einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber Johnny ist echt krass, was das angeht. Und würde der das nicht machen, dann würden wir alle das nicht machen. Als Künstler würde das auch keiner hören, weil am Ende interessierten sich wirklich sehr wenig, überraschend wenig Leute für das Endergebnis, sondern eher für die Person dahinter. Und die müssen sich irgendwie damit connected fühlen. Und ich glaube, das geht halt leider gerade ein bisschen verloren, weil einfach früher hat das funktioniert, weil die Leute das spannend fanden, was ihr da geschrieben habt. Aber mittlerweile ist alles so schnelllebig, dass die da sich nicht, die haben keine Verbindung mehr dazu. Und das ist eigentlich so schade, weil ja auch lang gehegtes Vertrauen quasi verloren geht. Das gibt ja Stammleserinnen, auch von schlimmen Zeitungen wie der Bild-Zeitung, gibt es Stammleserinnen und Leser. Und die, doof gesagt, die sterben ja langsam, aber sicher vergreisen die und sterben leider aus. Und die neue Generation fühlt sich dem halt überhaupt nicht mehr verbunden. Und ich glaube, da gilt's anzupacken.
Ja, unbedingt. Aber jetzt bist du ganz schön depressiv wieder. So wie du eingestiegen bist, bist du willst jetzt hier wieder rausgehen. Gell? Also musst du noch irgendwas Lustiges erzählen. So.
Irgendwas.
Mir fällt auch nichts mehr an, weil ich bin jetzt so down.
Axel, das ist unsere Folge hier ist wie eine Nachhinsendung. Es gab nichts Lustiges.
Bist du ein böser Mensch.
Ja, ich weiß. Ist ein bisschen böse. Aber ist egal. Ey, mein Lieber, willkommen zur Playlist. Du hast einen Song mitgebracht.
Ja, Danger Dan. Habe ich dir geschickt, aber du liest ja immer deine Nachrichten.
Sorry, ich hab's gelesen. Ich dachte, das wäre ein Spaß.
Nein, ich mach das. Ja, ich will ja ein bisschen hier Politik reinbringen, ja.
Danger Dan. Geil.
Habe ich dir extra mitgebracht, habe ich dir geschickt, habe ich dir mitgebracht.
Der landet sowas von auf der Playlist, ist ja richtig gut.
Ja, ich hoffe. Oh, ich hatte noch andere Sachen und dachte mir, nee, dann kann ich meinen Polizistenfreund nie wieder in die Augen gucken. Und darum habe ich gesagt, nee, bleibst erstmal so wenigstens so ein bisschen militant nur.
Ach, finde ich toll. Ey, ich würde einfach mal so dreist sein und meinen eigenen Song draufpacken, der ist
echt
letzte Woche
krass. Ja, das hat auch verdient.
Cold in the Summer, da hast du ihn schon gehört.
Ja, natürlich. Ich habe auch schon versucht, da die Videoschnipsel zusammenzusammeln und habe mich gefreut über die Gesichter, die ich dort gesehen habe, weil ich die schon an unserer Gartentafel gesehen habe.
Ja, stimmt. Mhm. Wir haben nämlich ein wundervolles Plakat rausgegangen für begrenzte Zeit zum Haus. Und weil ich nämlich am 19.10. hier eine Show in Erfurt spiele und Johnny spielt eine Woche eher als ich hier seine
das
Show
hab in ich Erfurt. Auch, das habe ich auch in eurem Podcast gehört.
Ja, am 12.10. spielt er, oh Gott.
Das weiß ich wiederum nicht.
Predigerkeller.
Predigerkeller, genau. Weil beim letzten Podcast habt ihr euch über das Datum gestritten.
Ja. 12.10. glaube ich.
Predigerkeller, genau, und du bist in der Zentralheiz.
Ich bin in der Zentralheiz am 19.10. Es gibt Tickets, wir verlinken euch alles in der Titelbeschreibung.
Der Ground Zero, ist da noch Platz?
Ja klar. Willst du auch was reinpacken?
Nee.
Komm, ich verlinke euch.
Ein böser Mensch. Ja.
Die fünf Menschen, die können doch gut gebrauchen.
Ja, so, gut. Es war schön.
Gut, es war wirklich schön. Hier,
ja.
Axel, danke, dass du da warst. Ich packe meinen eigenen Song drauf, Cold in the Summer Night von uns und unserer wunderschönen Feature-Band 7 Miles. Und ansonsten, ihr Mäuse, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Was hast du gesagt, Axel?
Naja, du sagst doch immer hier, wie heißt es hier, Küsschen aufs Nüsschen.
So nämlich. Axel, ist echt leise. Bist du langsam zum Stammheurer? Nicht, dass du so ein klassischer Hookliner bist hier.
Ich muss ja erst gucken, wo ich hier lande.
Sehr gut. Ey, also dann Küsschen aufs Nüsschen, würde ich sagen. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag. Bis gleich. 1, 2, 3.